Ihr hört den Megapixel Fotopodcast. Willkommen zur 66. Folge des Fotopodcasts. Mein Name ist Rainer und die heutige Sendung hat keinen wirklichen Schwerpunkt, sondern ist ein Mix aus Kameranews, Gerüchten und natürlich die Besprechung von neuen Testberichten. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche und konntet bei dem wechselnden Wetter doch etwas fotografieren. Wir steigen hier an dem Punkt direkt ein in die Kameranews. Was gibt's Neues in der letzten Woche? Ich hatte ja in den vorigen Podcasts schon mal berichtet über die Planzahlen und die Umsatzzahlen der einzelnen Kamerahersteller. Und die sahen ja eher mau aus. Fast alle Hersteller hatten einen signifikanten Umsatzschwund beklagt, meistens zwischen 15% und 18%. Umso erstaunlicher ist, dass Sony jetzt Plus gemeldet hat, und zwar 2% Plus in der Imaging-Sparte. Ist nochmal was Positives. Vermutlich liegt es an dem Produktfeuerwerk, das Sony in den letzten Monaten abgeliefert hat. Und dort sind einfach sehr viele Kameras rausgekommen. Man muss auch eins bedenken, Sony ist in fast jeder Sparte der Kameratechnik aktiv, bedeutet Videokameras. Sony macht aber auch in den eigentlichen Fotokameras, Kompaktkameras, Bridge-Kameras, Super-Zoom-Kameras, DSLMs und macht natürlich Vollformatkameras. Das heißt, sie bilden das komplette Paket ab und dort mit relativ neuen Produkten. Und das hat wohl zu einem leicht moderaten, ich meine 2% ist auch nicht der Bringer, aber es ist immerhin ein positiver Wert, hat es dazu gebracht, dass die gewachsen sind. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Andere müssen da deutlich mal nachziehen. Ist aber auch nicht jedermanns Sache. Manche Hersteller wie Olympus zum Beispiel haben sich ja aus bestimmten Segmenten rausgezogen. Die hatten mal recht gute High-End-Kompaktkameras. Ich denke da an meine XZ2, die damals recht gut war. Diesen Markt haben die komplett verlassen. Und auch das Segment der Bridge-Kameras sind die komplett raus. Warum, weiß ich auch nicht. Die haben wohl sehr viele Probleme im finanziellen Umfeld und können sich einfach die Entwicklung und die Produktion nicht leisten. Aber man hat diesen Markt einfach abgegeben, was eigentlich sehr schade ist. Okay, also Sony hier deutlich im Plus und das wollen wir doch mal auf der positiven Seite vermerken. Was gibt's noch Neues? Canon hat eine neue DSLR angekündigt, die 250D, Nachfolger von der 200D. Die, also Canon setzt weiterhin anscheinend auf Spiegelreflexsysteme, auch für den Einstieg, was ich persönlich nicht verstehe, aber so ist es halt. Die Kamera wird so um die 550 Euro kosten, mit dem Kit-Objektiv 650 Euro und wird mit dem 18 bis 135 ungefähr 1050 Euro kosten, was relativ viel ist. Das Gehäuse ist nur in Schwarz erhältlich. Manche behaupten auch, es gäbe eine weiße Variante. Wer immer die benötigt, finde ich ein bisschen überflüssig, aber gut. Niemand wählt so eine Kamera aufgrund der Farbe aus, aber das ist natürlich Geschmackssache. Das ist übrigens die Nachfolgerin der 200D. Technisch hat sich nicht sehr viel getan. Man hat das übliche 4K-Video implementiert und setzt darauf den Augenfokus. Und das war's auch schon. Weitere News gibt's von Leica. Da habe ich auch nachher noch was zu sagen zu meiner Leica. Es gibt die Leica CL 100 Jahre Bauhaus Edition. Die Leica CL ist eine Systemkamera von Leica. Übrigens, wenn ihr euch für Leica interessiert, solltet ihr diese Kamera mal nehmen oder zumindest mal begutachten, weil in dieser Kamera vieles implementiert ist von der Systemkamera-Welt, was durchaus aktuell ist. Sie ist noch einigermaßen erschwinglich, also um die 3.500 Euro, ohne Objektiv in der Regel. Und M-System könnt ihr das Doppelte ausgeben, wisst ihr ja, ja. Also insofern, und ihr könnt alle Optiken, die meisten Optiken über einen Adapter verwenden. Das heißt, es ist eine sehr flexible Kamera, klein, leicht, kompakt. Natürlich Leica-typisch relativ teuer. Diese Bauhaus-Edition ist eine limitierte Sonderedition. 150 Exemplare gibt es und die soll 3.750 Euro kosten und jetzt nächste Woche erhältlich sein. Ich nehme an, wie bei Leica üblich, Limited Editions, 150 Stück weltweit, die wird schon ausverkauft sein, die Vorbestellungen werden schon durch sein. Also auch ein recht teurer Spaß, man muss immer gegenrechnen, was bekommt man denn für 3.750 Euro ansonsten, da fällt uns wahrscheinlich relativ viel ein. Aber bei Leica ist es anders, wie damals bei meiner X1, man kauft sie nicht aufgrund der technischen Spezifikation, man kauft eine Leica, weil man eine Leica haben will. Punkt, mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Und für die Videografen unter euch gibt es eine Neuigkeit von DJI, gibt es die Osmo Action, eine kleine Kamera, eine direkte Konkurrenz zur GoPro Hero 7. Die soll ungefähr auch 380 Euro kosten, ungefähr auch den Preis, wo die GoPro derzeit kostet. Und das ist eine Videokamera, die 4K mit bis zu 60 FPS und 100 Mbit aufzeichnet, einen Cine-like-Modus hat, um da ein bisschen filmischer zu arbeiten. Und ansonsten DJI Osmo-like über eine interne Bildstabilisierung verfügt. Ist also kein Gimbal drumherum gebaut, wie bei meiner Osmo Pocket, sondern das ist wie bei der GoPro Hero auch eine interne elektronische Bildstabilisierung. Tests gibt es noch nicht, wird spannend werden, was ist, funktioniert denn besser, die GoPro oder die DJI Osmo. DJI Osmo oder DJI kennt man ja von den Drohnen, die wissen da eigentlich, was sie tun. Bin ich sehr gespannt, dass wir doch einiges in dem Markt bewegen. Kommen wir zu den Kamera-Rumors, zu den Gerüchten. Ein Gerücht, das mir gar nicht gefällt, ist das Announcement einer neuen EOS M500, das heißt der spiegellosen Serie im APS-C-Segment von Canon. Und dort heißt es, es soll eine Kamera unterhalb der EOS M50 werden. Ich hatte eigentlich gehofft, es wird eine Kamera oberhalb der EOS M50, aber das scheint wohl sich nicht zu bestätigen. Muss mal gucken, ob das wirklich eintritt. Aber es wird vermutlich eine Kamera sein, wieder mit Crop bei 4K-Video. Und auch dort kein Dual-Pixel-Autofokus. Wird ja günstiger sein wie die M50. Finde ich persönlich nicht gut. Ich dachte eher, die investieren in die obere Klasse mal ein bisschen rein. Na gut, müssen wir mal sehen. Also das fand ich weniger aufbauend, da ich ja immer das Canon-System noch im Fokus habe, um eventuell abzugraden. Ich hatte gehofft, dass im August da was Signifikantes vorgestellt wird. Wenn es nur das ist, naja, lassen wir uns mal überraschen. So viel zu den Kamera-News und Rumors für die letzte Woche. Und jetzt kommen wir mal zu den Produktneuheiten, die es gibt. Dort gibt es von Panasonic eine neue Lumix DCG X880. Auch diese Kamera hat eine Vorgängerin, die Lumix DCG X800. Es handelt sich dabei um eine Systemkamera, eine spiegellose von Panasonic nicht mit integrierter Bildstabilisierung. Das ist nämlich genau eins der Features, das fehlt. Es ist eine Einsteigerkamera im ganz unteren Segment, soll ungefähr 450 Euro mit dem Kit-Objektiv kosten. Und die Kamera selbst basiert im Wesentlichen auf dem Vorgängermodell, hat ein bisschen einen besseren ausgeprägten Griff, ein paar Beauty-Features und das Display lässt sich nach oben klappen, ähnlich wie bei der Sony Alpha 6400 für Selfies. Integriert wie immer ein 15,9 Megapixel Forceur-Sensor, der im Prinzip keinen Tiefpassfilter hat. Das heißt, die Bilder werden ein bisschen schärfer. Die ISO-Empfindlichkeit zwischen 100 und 25.600 kann man wählen. Ein neuer Venus Engine Bildprozessor ist drin und die Kamera hat eine Post-Focus-Funktion mit an Bord, die man auswählen kann, um das Bild nachher dann scharf zu stellen. Ein 3-Zoll-Display mit Touch-Funktion ist auch untergebracht und die Kamera hat eine 4K-Auflösung für Video mit 24, 25 und 30 Bilder pro Sekunde und Full HD mit 25, 30, 55 und 60 Bilder pro Sekunde. Das ist doch schon bemerkenswert für so ein kleines Teil, was da an Videofähigkeiten da ist. Negativ ist natürlich, ich kann kein Mikrofon anschließen und die üblichen schönen Dinge wie ein spezieller Modus für das Videografieren, also so ein Cine-like-Modus wie bei der DJI, die wir vorhin besprochen haben, die gibt es da auch nicht. Dafür ist es sehr klein und leicht, wiegt nur 270 Gramm, ist wirklich ganz klein, 10 x 6,5 x 3,3 Zentimeter, also wirklich passt in die Tasche. Das ist wiederum toll. Nachteil ist, die Kit-Optik, die mitgeliefert wird, ist nicht der Brille. Die ist zwar besser als bei vielen Kompaktkameras, aber da gilt es doch noch ein bisschen aufzurüsten. Wenn man das tut, ist die Kamera halt nicht mehr so kompakt. Also da gibt's was Neues. Wer für Einsteigerkameras Interesse hat, kann sich da mehr umtun. Für mich wäre sie nichts, weil sie einfach zu wenig bietet und ich für 200, 300 Euro mehr doch deutlich mehr an Kamera bekomme. Aber immerhin scheint es einen Markt für solche kleine Einsteiger-DSLMs zu geben. Solche Kameras gibt es ja auch von Olympus in dem Segment. Und wenn man das mal im Vergleich zieht zur Canon-Kamera von vorhin, die 250D, fragt man sich schon, wenn man sich die direkten Features im Vergleich anguckt, warum sollte ich mir noch so einen großen Prügel wie die Canon-Kamera kaufen? Müsste Canon eigentlich selber auffallen? Und dann müsste man die Entscheidung treffen, doch mehr ins spiegellose Segment im APS-C-Bereich zu investieren. Und zwar deutlich mehr, in allen Ebenen. Aber das tut man nicht. Die Vermutung von mir ist, dass die spiegellosen Systeme noch nicht so viel Geld abwerfen, während es im Spiegelreflexbereich, also im DSLR-Bereich, noch so viel Optiken auf dem Markt gibt und auch von Canon produziert werden, die man loswerden will. Da sind die Patente, die Technologie ist entwickelt, dass man da erst noch Geld verdienen will und dann erst später umstellen will. Ob das funktioniert, wage ich allerdings zu bezweifeln, weil da müssten ja alle Leute, die dann eine DSLR haben, umsteigen auf DSLMs. Man darf ja nicht vergessen, es ist ein Verdrängungswettbewerb. Da kommen selten neue Fotografen hinzu. Und die, die hinzukommen, entscheiden sich in der Regel immer seltener für DSLRs. Meistens, weil sie einen Bekannten haben, bei dem sie Objektive leihen können und so weiter. Aber letztendlich geht es doch in Richtung DSLMs. Bin mal gespannt, ob meine Prognose zutrifft. Kommen wir zu den Testberichten. Es gibt einen neuen Testbericht über die Sony Alpha 6400 von dkamera.de. Ich habe übrigens alle Testberichte und alles, was ich bespreche, verlinkt in den Shownotes. Könnt ihr draufklicken und kommt direkt zu den Tests, die im Übrigen sehr gut gestaltet sind. Es lohnt sich wirklich, die durchzulesen, falls bei euch dann eine Entscheidung ansteht. Die technischen Spezifikationen der 6400 lasse ich mal weg. Die haben wir oft genug hier besprochen. Das Wichtige ist das Fazit eigentlich, dass die Redaktion von dkamera trifft. Und die sagen, naja, das ist jede Menge Positives. Negativ ist die langsame Datenübertragung auf die Speicherkarte. Habe ich so noch nicht gehört, aber okay. Das LCD lässt sich beim montierten Mikrofon oben auf dem Blitzschuh nicht mehr einsehen. Das kennen wir, das Problem. Es gibt keinen Bildstabilisator. Das sind eigentlich die negativen Punkte hinzu. Wenn man das sieht und der Rest ist alles positiv, bis auf die Bedienungseffekte, wo die auch sagen, naja, muss man gucken, man kann es anpassen, wenn mein Menü, da muss aber jeder selbst gucken, ob er damit zurechtkommt. Ist die Kamera nur positiv bewertet. Wenn man dann noch hinzunimmt, andere Tests wie bei DP Review, die letztens auf der Seite so eine Übersicht gemacht haben, für wen ist die Kamera eigentlich was? Die sagen, die Sony Alpha 6400 ist eine Kamera eigentlich für alle. Das heißt, egal welches Sujet ich abbilden will, ich kann mit der Kamera perfekt arbeiten und bekomme überall gute Ergebnisse. Dagegen spricht ein Bericht von Steve Huff, der gesagt hat, naja, die Kameras von Sony 6.3, 6.4, 6.5 sind wenig emotional. Das stimmt. Allerdings ist die Frage, wozu fotografiere ich? Ich fotografiere ja nicht, um die Kamera in der Hand zu halten und Emotionen zu entwickeln, sondern ich fotografiere ja, damit ich schöne Bilder machen kann. Wenn das technische Tool meine Anforderungen trifft, dann ist es okay. Unabhängig, ob jetzt ich eine emotionale Beziehung zur Kamera habe oder nicht, wage ich doch eher zu bezweifeln. Das heißt, bisher, wenn ich alle Reviews und Tests zusammennehme, die haben eigentlich immer die gleichen Kritikpunkte. Der fehlende Stabilisator, den habe ich eben vergessen. Das Display, wenn ich es nach oben klappe, wenn ich ein Mikrofon drauf habe, kann ich mir nicht angucken. Und die Bedienung ist halt gewöhnungsbedürftig. Aber das war es auch im Wesentlichen. Wer sich an diesen Faktoren nicht stört und damit zurechtkommt, der kann die Kamera kaufen. So viel zur Alpha 6400. Und ich denke, weitere Reviews wird es da nicht groß geben. Das haben wir jetzt ausführlich behandelt in dem Podcast. Und dabei wollen wir es auch erstmal belassen. Kommen wir zum zweiten Review, das es gibt, nämlich von digitalkamera.de. Da ist ein Testbericht der Panasonic Lumix G91, Nachfolger der G81. Und das ist eine Kamera, die auch spiegellos ist von Panasonic und natürlich den aktuellen 20-Megapixel-Sensor hat mit Bildstabilisierung drin. Und diese Kamera gibt es für ungefähr 1.000 Euro als Body, also im gleichen Segment wie die X-T30 und die von Fuji und die Sony Alpha 6400. Und was man da gemacht hat, man hat praktisch die G81 genommen und ein bisschen aufgebessert. Insbesondere die Videofunktionen wurden erheblich verbessert. Das ganze Set für 1200 Euro kommt mit einem 1260 Objektiv daher von Panasonic. Das muss auch da einige Kritik einstecken in dem Testbericht. Das ist kein optimales Objektiv. Allerdings ist es für den Aufpreis von 200 Euro zum Body durchaus lohnenswert, es zu nehmen. So, was ist weiterhin bei der Kamera signifikant? Sie ist abgedichtet. Sie hat also die Möglichkeit, auch wenn es regnet, eingesetzt zu werden. Das Handling soll sehr gut sein. Es gibt externen Mikrofoneingang, es gibt einen Kopfhörereingang, Rekordereingang. Das ist alles auf der Plusseite zu verarbeiten. Das andere ist, was die Kamera ein bisschen hat, die Bildaufbereitung ist zu weich abgestimmt. Heißt, wenn ich Bilder mache bis ISO 800 oder über 800, ist die Kamera sehr weich. Man müsste die kamerainterne Schärfung ein bisschen stärker einstellen oder das Ganze in der Nachbearbeitung machen. Wer also knackige Bilder haben will, der muss selber nacharbeiten oder halt die Kamera dermaßen justieren, wobei ich davon meistens abraten würde. Und da ich eh in RAW fotografiere, tue ich sie selber nachbearbeiten. Die sagen im Endeffekt, dass die G91 für ambitionierte Hobbyfotografen eine gute Wahl ist. Für einen Micro Four Thirds Standard sehr gute Ausstattung. Und es gibt natürlich eine große Auswahl an Zubehör für MFT generell im Markt. Also kein Fehler. So, und das ist auch ein Grund, warum ich diese Kamera auch neben der XT30 und der Sony Alpha ins Kalkül gezogen habe. Ich habe schon eine MFT-Ausstattung, ich habe schon Optiken, würde da noch ein paar dazu kaufen. Die G91 und natürlich die G9, die aber deutlich teurer ist. Und da gucke ich derzeit auch drauf, weil sie auch relativ gut sind. Sie haben natürlich den MFT-Sensor und nicht den APS-C-Sensor wie die anderen beiden Aspiranten. Aber ich muss halt selber mal Bilder machen mit denen und mal gucken, wie denn wirklich die Unterschiede sind. Bei der G9 habe ich auch die Möglichkeit, High-Res-Shots zu machen und so weiter. Also da muss man sehen, was interessant ist an den Panasonic-Kameras, ist immer dieser Dual-Bildstabilisator. Das heißt, der In-Body-Bildstabilisator und der in der Kamera arbeiten zusammen und können das Bild wirklich effektiv stabilisieren, sodass ich mit der ISO-Zahl nicht hochgehen muss, auch bei schlechten Lichtbedingungen, weil die Kamera das ausgleichen kann. Insofern ist diese ISO-Thematik da ein bisschen raus aus diesem Kamerasegment. Das ist ja der meiste Kritikpunkt an den Kamera ist, naja, MFT, kleiner Sensor, rauscht früher. Das kann man damit ein bisschen kompensieren und mit lichtstarken Optiken, die es gibt, die im Übrigen gar nicht so teuer sind wie bei anderen und halt durch die Auswahl. Alles positive Effekte für die Lumix-Kamera und in einem der späteren Podcasts möchte ich die G91 auch mal thematisieren oder diese Panasonic-Serie im Vergleich zur Olympus-Serie im gleichen Preissegment, um zu gucken, was ist denn da eher für wen geeignet. Wenn man hier insgesamt auch mal einen Vergleich zieht, bei allen getesteten Kameras der letzten Zeit sieht man, dass sowohl im MFT-Segment wie auch im APS-C-Segment wie auch im Vollformat-Segment die Dichte an guten Kameras immer mehr zunimmt. Die Entscheidung, welche nehme ich, wird immer schwieriger und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, um da ein bisschen Entscheidungshilfe zu geben und mir selbst auch Entscheidungshilfe zu geben, weil mit dem Formulieren selber werde ich mir auch klarer, was denn da geht und was nicht geht und wo ich eigentlich hin möchte. Kommen wir zu einem unschönen Thema. Meine Leica X1 hat einen leichten Defekt. Oder was heißt leichter Effekt? Defekt, das weiß ich noch nicht. Ich muss mal zum Leica Store gehen. Die hatte schon mal Macken, aber die waren nur äußerlich. Da musste ich die Belederung erneuern lassen. Nach 3-4 Jahren, die hat sich außen abgeschält. Und das war zu einem Preis von 80 €, haben die das gemacht. Fand ich schon ein bisschen frech. Dann kam die Kamera wieder von Leica und als ich sie in Empfang genommen habe im Laden, gucke ich in die Ecken, wo sich die Belederung abgeschält hat und da war das schon wieder zu sehen. Also ging sie wieder zurück, dann kam sie zurück. Seitdem hält die Belederung, das Ding ist ja auch schon über 10 Jahre alt. Was jetzt passiert ist, dass dieses Steuerkreuz, was hinten drauf ist, wenn ich ins Menü gehe und über das Steuerkreuz die einzelnen Menüpunkte anwählen will, dann prellt diese Tastatur. Das heißt, ich gehe hoch, runter und dann springt das Auswahlfeld auf dem Display hoch und geht gleichzeitig wieder runter. Das kennt ihr vielleicht von Tastaturen, wenn die prellen, dass es nicht richtig funktioniert. So, jetzt will ich aber hier keine Dose Kontaktspray reinsprühen in das Teil, ob das jetzt vielleicht irgendwie ein Kontaktproblem nur ist über Tastaturen. Ich müsste eigentlich einen Leica laden. So, hier ist das Problem. Die Kamera kostet gebraucht, wenn ich sie kaufe, noch so 550 €. Ich weiß natürlich nicht, was hier die Reparatur von diesem Tastaturfeld hinten oder von diesem Steuerkreuz kostet. Falls es was Einfaches ist, könnte es ja relativ günstig sein. Ich muss mal fragen, ob die einen Kostenvoranschlag machen und wie sich das da lohnt. So massiv die Kamera auch von außen aussieht, bei der Elektronik hört es halt auf. Gut, sie hatte 10 Jahre durchgehalten. Man muss aber auch sagen, dass die ganzen Olympus-Kameras, die ich habe, die genauso alt sind, ebenfalls heute noch tadellos funktionieren und solche Effekte eben nicht haben. Und dafür war die Leica relativ teuer. Naja, gucken wir mal. Wenigstens bekomme ich vermutlich von Leica, und das ist auch ein Kriterium, noch Hilfe. Das heißt, die können das noch reparieren nach über 10 Jahren. Andere Hersteller werden da wohl ein bisschen mehr Probleme haben. Ich gehe demnächst mal in den Leica-Laden, lass mir einen Kostenvoranschlag machen, falls sie das machen. Und dann schauen wir mal und werde hier berichten, was denn dabei rausgekommen ist. Das war's für diese Folge. geht raus und fotografiert und die warme Jahreszeit scheint sich nun endgültig durchgesetzt zu haben. Ist zwar ein bisschen regnerisch, das wird sich aber geben. Also geht raus und ich wünsche euch, dass euch alles gelingt, was ihr euch fotografisch und auch sonst privat vorgenommen habt in der nächsten Zeit. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, wenn euch das heute gefallen hat, nächste Woche am Sonntag um 19 Uhr. Bis dann.